Wenn du nicht weißt, wie du prompten musst, wie du die KI nutzen musst, kannst du auch nicht erwarten, dass sie dir super Resultate liefert. Und gerade wenn man über KI spricht, dann ist ja die Datenqualität so extrem wichtig. Copilot ist definitiv kein technisches Projekt. Es ist ein Change-Projekt. Es ist ein Menschenprojekt. Und wer das nicht verstanden hat, der wird lange brauchen, bis er KI wirklich nutzen kann.
Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Diesmal mit spannenden Einblicken aus den Bereichen Microsoft, Modern Work und künstliche Intelligenz. Präsentiert von Fabio und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
So, willkommen zu unserem Podcast Digital Chili. Heute mal mit einem neuen Stream-Format, nämlich aus dem Bereich Microsoft und Copilot. Und auch was Neues, heute mal ohne Janine und auch ohne Alex, tatsächlich heute mit Fabio Bonolo. Hallo Fabio.
Hallo Thorsten, freut mich hier zu sein.
Freut mich auch, dass ich mal jemanden gefunden habe, der genauso Microsoft begeistert ist wie ich und ohne, dass mir jemand die ganze Zeit mit dem Knüppel von hinten auf den Rücken knallt, dass ich hier über Microsoft mein Fanboy-Tum hier rauslasse. Das finde ich sehr cool. Genau, Fabio. Wie sind wir denn zusammengekommen? Zusammengekommen sind wir doch letzte Woche erst zum ersten Mal, oder?
Also ja, also tatsächlich sind wir zusammengekommen wegen der M365 Summit. Da hast du mich ja da über LinkedIn angeschrieben, dass wir im Expert Circle zusammen sind. Dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und ich glaube, habe gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Und dann bist du dann relativ schnell gekommen und sagst, hey, komm, lass uns mal einen Podcast zusammen machen. Und so haben wir uns dann auch mal getroffen. Ich war, glaube ich, am Pizza-Essen nebenbei. Und dann haben wir da zusammen eine Stunde lang philosophiert und uns ausgetauscht und wirklich gemerkt, dass das matcht zwischen uns.
Genau so war das. Ich hatte nämlich witzigerweise bei dem Microsoft 365 Summit, der ja diese Woche stattgefunden hat, hatte ich dem Severin, also einen der Mitarbeiter, die das quasi mit organisieren, aus Versehen zugesagt, dass ich bei dem Expert-Circle mitmache. und dann habe ich gesehen, wo ich da eigentlich eingeladen war. Und dann hatte ich gesehen, dass du da auch dabei bist. Und habe da mal so ein bisschen deine ganzen Formate durchgeklickt und angeschaut, was du machst. Du bist da ja auch sehr untriebig in der Berichterstattung quasi, sage ich mal. Nenne ich es mal so auf LinkedIn.
Ich gebe mir Mühe.
Ich hatte ein bisschen Angst, dich anzuschreiben, dass wir uns vielleicht gar nicht verstehen, weil es gibt ja dieses, kannst du mal sagen, du sitzt wo?
In der Schweiz, das hört man wahrscheinlich auch ein bisschen raus, tatsächlich.
Tatsächlich höre ich sehr wenig raus, dass du in der Schweiz sitzt. Ich hatte Angst, dass ich so ein Schweizerdeutsch quasi entgegen.
Also ich kann schon auch wie ein Schweizer sprechen, weißt du, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass das unsere Hörerschaft so gefallen würde.
Ich finde es sehr angenehm, viel, viel angenehmer.
Tatsächlich.
Genau, ich finde es wirklich sehr angenehmen Akzent. Also wir haben ja auch einen Akzent, ich sitze hier in Sachsen, in Dresden, und wir haben ja diesen sächsischen Akzent, ne, hörst du jetzt. So finde ich sehr schön, ein Sachse trifft einen Schweizer und du bist ja gar nicht gebürtig Schweizer, ne? Du bist ja noch ein bisschen südlicher irgendwie ursprünglich, kommst du her, oder?
Ja, das ist so. Ich sage immer Blutitaliener und Papierschweizer. Das ist so, genau, ich komme aus Italien ursprünglich, also auch meine ganze Eltern, meine Eltern, meine Großeltern, Verwandtschaft, das sind alle Italiener von Blut her, von der Herkunft, aber mittlerweile sind auch, also meine Eltern sind in der Schweiz geboren, reden normales Schweizerdeutsch, auch ich hier geboren, hier aufgewachsen. Ich habe nicht mal den italienischen Pass. Aber ich denke, den Charakter, den ich habe, der ist nicht ganz so schweizerisch, auch wenn es ein paar, wenn auch ein paar Sachen da abgefärbt haben, natürlich über die Jahre.
Das ist sehr cool. Genau. Ich hab die Woche erst mit einem anderen ursprünglich italienischen Kollege gesprochen und dann habe ich gesagt, die Italiener können zumindest sehr gut verkaufen, ne? mit ihrem Charme.
Genau. Nicht alle, aber definitiv. Wir können viel, viel besser gestikulieren und was erklären und was zeigen mit unseren Händen.
Was haben wir denn eigentlich vor? Wir haben vor, dass wir uns jetzt öfters mal hier treffen, vielleicht in so einem Rhythmus alle 14 Tage, mal schauen, wie sich die Zeit so ergibt. Mhm. Und dass wir ab und zu mal so ein bisschen über diese Microsoft-Bubble da sprechen da draußen. Was ist da so los? Du treibst dich ja sehr stark in dem Thema Modern Work rum, habe ich gehört, oder? Mhm. Also dieses Thema SharePoint, Microsoft 365 und Co. Mhm. Das ist, sage ich mal, ein Gebiet, wo ich ja bis zuletzt sehr häufig und sehr intensiv unterwegs war. Und nun bin ich ein bisschen abgedriftet und sehr stark in diese ganze Thematik KI und AI quasi, das Gleiche, rübergesprungen mit Fabian gemeinsam. Und ich habe gedacht, dass das ergänzt sich sehr gut. Ne? Also das ist ja, diese ganzen Co-Pilot-Themen sind dir ja auch nicht fern. Und ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, sage ich mal, sich da ab und zu mal drüber zu unterhalten. Und es passiert ja auch extrem viel da draußen. Also alleine in der Woche, wo wir jetzt die Idee hatten, mal miteinander zu sprechen, ist ja schon wieder so viel passiert. Inklusive, da können wir vielleicht heute mal später noch drüber sprechen, einen komplett brandneuen Wirktrend-Index von Microsoft, der da über Nacht auf einmal erschienen ist, mitten zum Männertag. Übrigens, Prost. Mitten zum Männertag, genau, ich habe ja mein Bier auf dem Tisch stehen. Genau, steigen wir vielleicht mal ein. Ein bisschen thematisch haben wir uns ja auch was gedacht. Lass uns mal über den Summit sprechen, wo wir die Woche alle beide waren.
Mhm. Mhm, gerne.
Was ist eigentlich der Summit? Der Summit ist tatsächlich ein Online-Event vom Christian Groß organisiert und von Christian Groß und seinem ganzen Team. Und es ist ein sehr, sehr geniales Format, der komplett online gehostet wird und ist so ein bisschen während der Corona-Zeit aufgekommen, dass die sich die ganzen Events so in die nach online verlagert haben. Und ist mittlerweile ein sehr, sehr erfolgreiches Format geworden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt diese Woche dabei waren. Knapp 1.000 oder so.
Mhm. Also in jeder Session, glaube ich, über 100.
Ja.
Also, wo wirklich aktiv teilgenommen haben, ja.
Genau, war sehr eindrucksvoll. Und Christian hatte uns gefragt, ob wir nicht zum Thema AI-News da mal einen Vortrag halten wollen, der Fabian und ich. Und du hast ja einen Vortrag gehalten über Prompting, oder? War das Prompting?
Genau, die Zauberformel des Promptings für Copilot war das Thema.
Cool, kannst du ja vielleicht mal gleich was dazu sagen. Ja, und ich fand das eigentlich ein sehr, sehr geniales Event. Wir hatten direkt früh diesen einen von vier Parallel-Sessions quasi. Es waren vier Sessions, die nur News behandelt haben. Es gab, glaube ich, die AI-News und es gab die,
SharePoint Teams News gibt es normalerweise. Und ich weiß nicht, ob es im M365 Summit auch noch drin ist, aber vielleicht Viva. Viva News, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber es sind auf jeden Fall zwei, drei News-Sessions zur gleichen Zeit zu verschiedenen Themen.
Ja, das ist genau so. Und es war schon sehr cool. Also wir hatten alleine bei uns im Track hatten wir so immer so um die 150 bis 180 Teilnehmer waren da drinne. Das ist schon sehr cool. Und ja, war auch seit langem das erste Mal, dass ich wieder an so einem Event teilgenommen habe, aber fand es wirklich richtig cool. Also ich hatte die größte Hürde für mich war, dass man natürlich sich selber sieht. Man sieht das, was man präsentiert. Aber man sieht niemanden anders in dieser Session. Also bei diesen realen Sessions, da steht man ja meistens vorne vor einem Publikum und kann allen in die Augen gucken und kann so ein bisschen dann, meistens ja so, wenn man irgendwas erzählt, guckt man den Leuten in die Augen und dann nicken die immer und dann weiß man, okay, du triffst hier einen Nerv und das ist halt bei online gar nicht, ne? Du siehst halt niemanden und was ich da extrem genial fand, das hatte ich, glaube ich, nachmittags auch nochmal gesagt, dass sehr, sehr viele da einfach Reaktionen benutzen. Und das hat mir richtig sehr geholfen. Also wir haben da Sachen erzählt, vielleicht auch mal so Witze gemacht und dann kamen halt so Fire-Smileys oder Love-Smileys und ich fand das einfach wirklich genial.
Ja, habe ich auch so erlebt. Mir ist vor allem was anderes ins Auge gestochen, weil ich hatte ja eine Session, das ist ein bisschen ein anderes Format als die News, die ist ein bisschen länger. Und wir als Speaker werden ja angehalten, dass wir die 45 Minuten, die uns da zur Verfügung stehen, so nutzen, dass wir 30 Minuten maximum was vortragen, also wirklich den Inhalt bringen und dann 15 Minuten Q&A. Und dann haben wirklich die Leute die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu stellen. Die Frage kommt dann wirklich auf den Bildschirm rauf. Dann sieht man, wer die Frage gestellt hat, was die Frage war. Und ich konnte dann als Speaker die Frage entsprechend beantworten. Und ich war tatsächlich so, dass ich das ziemlich interaktiv noch fand und gemacht habe, weil ich konnte dann noch Rückfragen stellen. Ja, kannst du die Frage vielleicht konkretisieren oder habe ich sie richtig beantwortet? Hast du was anderes dir erhofft oder sowas? Also man hatte trotzdem, dass man die Leute in dem Sinne nicht gesehen hat, was ja richtig ist, konnte man trotzdem Interaktionen haben und so ein bisschen auch rausspüren, was die Leute von deinem Vortrag gehalten haben, weil schlussendlich ist es so, du willst ja ein Thema den Leuten näher bringen, aber du willst ja auch ihr Know-how verbessern. Du willst ihnen ja helfen. Und jede Person steht an einem anderen Punkt, hat andere Fragen, hat andere Situationen erlebt. Und darum finde ich eben genau diese 15 Minuten Q&A habe ich super gefunden, weil dort individuell Fragen gestellt werden konnten und ich als Speaker individuell auf diese Fragen eingehen konnte.
Ja, sehr cool. Genau, nee, das hatten wir tatsächlich nicht. Ne? Also wir hatten, glaube ich, einfach 40 Minuten durchgeballert und dann war die Zeit auf einmal zu Ende. wir haben nicht alles geschafft zu präsentieren. Also
tatsächlich?
Nee, wir hatten noch...
Er hatte ja auch 28 Folien. Also ich habe ja deinen LinkedIn-Post gesehen. Das war ja auch nicht gerade wenig. Aber da merkt man halt einfach, dass ihr mit Wissen bepackt seid, dass ihr wirklich diese Expertise habt und auch die richtigen Leute wart, Fabian und du, um dieses Thema auch den Leuten zu bringen und da auf dem aktuellsten Stand zu sein.
Das stimmt. Und dazu kommt halt, wenn Fabian einmal anfängt, zu erzählen über KI, über Copilot und solche Geschichten, dann fängt er auch an, davon zu schwärmen und erzählt. Und
absolut.
Das macht halt auch total Spaß und dann verliert man ein bisschen die Zeit. Wir hatten ganz am Anfang gedacht, dass die Folien überhaupt nicht ausreichen. Ne? Also wir haben gesagt, wow, wir müssen hier 35 oder 40 Minuten füllen, da müssen wir mal gucken, was wir überhaupt erzählen. Ne? Und dann ging das Schlag auf Schlag und ich hatte Fabian auch noch versucht mit der, ich hatte eine Anekdote gebracht früh über die Tote von Dampfmaschinen. Das fand ich ganz spannend, weil ich über diese Disruption quasi mir Gedanken gemacht hatte, nachdem ich das Video von dem Mustafa, Nachname habe ich schon wieder vergessen, also der AI-CEO von Microsoft, der hatte so einen TED-Talk, den habe ich auch verlinkt in meinem LinkedIn-Post. Und das fand ich ein extrem spannendes Video. Da hat er erzählt, dass er quasi für KI eine neue Metapher einführen möchte oder einführen will, um das zum Beispiel anderen Menschen zu erklären, was eine KI ist. Und hat er auch gesagt, dass hört man ja auch sehr häufig, dass KI quasi wie die neue Industrialisierung da draußen ist. Und da habe ich mir halt überlegt, okay, warum ist es eigentlich auch so wichtig, dass Microsoft beispielsweise so viel Geld in dieses ganze Thema investiert, in den ganzen Ländern? Ne? Und habe mir überlegt, okay, wenn wir schon den Vergleich ziehen mit der Industrialisierung, was hat denn eigentlich die Industrialisierung damals so vorangebracht? Das waren ja quasi die Fließbänder, glaube ich, und so Dampfmaschinen aus meinem, das ist so mein Geschichtshintergrund, wo ich mich noch erinnern konnte, 5. Klasse Geschichte oder so. Und habe da mal geguckt, ob es da Aufzeichnungen gibt, was das dann mit den Menschen damals gemacht hat, in Richtung von Unwissenheit, mit diesen Dingen umzugehen, was ist da an Unfällen passiert und wollte so ein bisschen den Bogen spannen zur Einführung von KI, ohne das Wissen dafür zu haben. Und tatsächlich hat damals haben gerade irgendwie die statistischen Bundesämter angefangen, so ein bisschen zu arbeiten, habe ich wohl gelesen. Da gibt es Aufzeichnungen und es waren, glaube ich, irgendwie 620 muss ich lügen. Ich glaube, 620 Tote waren es, die durch Dampfmaschinen entstanden sind und irgendwie 370 Vermisste. Keine Ahnung, ob die Dampfmaschinen verschleppt haben oder irgendwelche Geschichten. Und ich fand das halt sehr spannend, weil da kann man eigentlich ein bisschen so die Parallelen ziehen zur Einführung von KI. Also das ist halt heute ähnlich. Du verlierst auch Menschen bei der Einführung von KI, wenn du es einfach nur hinstellst und hoffst, dein Unternehmen wird dadurch irgendwie produktiver.
Es ist absolut so. Das suggerieren ja auch ein bisschen die Microsoft-Videos. Du gibst da was ein, einen kurzen Satz und dann macht er die Arbeit für dich und du musst nichts mehr machen und das ist ja nicht so. Und das war ja auch der Grund, warum ich die Session vom Prompting gemacht habe. Weil Copilot selbst oder KI jetzt im Bereich von Microsoft ist ja eigentlich Plug and Play. Also du musst es ja nur einstecken und dann läuft das Ding. Wichtig ist, was mit den Menschen passiert. Und mit Unwissen kommst du halt nicht weiter, oder? Ganz nach dem Motto Shit in, Shit out. Wenn du nicht weißt, wie du prompten musst, wie du die KI nutzen musst, kannst du auch nicht erwarten, dass er dir super Resultate liefert. Und es liegt halt sehr, sehr viel daran, nicht nur die Leute auszubilden, sondern wenn ich zurückdenke, vor ein paar Monaten hatten viele Angst, ja, die KI nimmt mir den Job. Und ich verliere meinen Job, weil KI meine Arbeit übernimmt. Und das ist ja in dem Sinne nicht so. Und wir müssen auch als Gesellschaft und jede Organisation auch selbst die KI einführt, muss sich dessen bewusst sein, dass da Ängste da sind. Ja. Vielleicht nicht Ängste wie bei der Industrialisierung, wo man Angst haben muss, dass die Dampfmaschinen einen umbringen. Das sich vielleicht nicht, aber Jobsicherheit ist natürlich ein großes Thema. Und das muss man mit einem guten Change Management natürlich auch gut adressieren und sich dessen bewusst sein. Und die Vergangenheit hat gezeigt, also zumindest in meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir ging, Thorsten, in Change wird sehr, sehr wenig investiert. Praktisch gar nicht. Und dann wundert man sich, warum man die besten technischen Lösungen, die man da baut, nicht zum Leben erweckt werden oder eben nicht so genutzt werden, wie sich das Unternehmen wünscht. Was dann wieder bedeutet, dass man einen schlechten ROI hat, also Return on Investment, was dann wieder dazu führt, dass Leute frustriert sind und das Unternehmen verlassen. Und dann hat man hinten dran einen Teufelskreis. Ja. Und dass aus diesen Learnings, oder wir haben diese Learnings, oder Teams ist so ein super Beispiel, oder eben ein schlechtes Beispiel mit den ganzen Teams und Channels, die da vom Boden gesprießt sind, weil eben Governance gefehlt hat, weil eben die Befähigung gefehlt hat, weil der Change gefehlt hat, muss man hinten dran aufräumen. Und diesen Fehler wollen wir jetzt oder sollten wir jetzt mit KI auch nicht mehr machen, weil intelligente Leute lernen ja aus Fehler bekanntlicherweise.
Das stimmt, aber Menschen neigen auch dazu, immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Das ist leider so.
Ja, ja.
Ich sag mal, das Thema Teams ist natürlich sehr spannend. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel mit dem Teams, weil es die Einführung von Teams, die ist ja leider, also diesen großen Sprung mit Teams hat Microsoft ja während der Pandemie gemacht, ist ja so. Ne? Das hat vielen Firmen da draußen suggeriert, dass solche Tools kein Change and Adoption benötigen. Weil es hat ja einfach so funktioniert. Ich habe die Lizenzen bereitgestellt und die Leute haben schon irgendwie angefangen, miteinander zu kommunizieren. Also das ist, da gibt es leider so ein bisschen Irrglaube da draußen. Also ich meine, nicht ohne Grund gibt es da Firmen wie Christians Firma zum Beispiel, die einen extra Teams-Manager entwickelt haben, um diesen Mist wieder quasi aus dem Weg
absolut, zu absolut. Also ich kann mich noch gut an Gespräche von vor 2 Jahren erinnern, die ich mit Kunden geführt habe, mit IT-Leitern. Die haben sich da gerühmt und gesagt, hey, innerhalb von einem Tag waren wir alle im Homeoffice und Teams war installiert und das war so super. Wir haben bei uns läuft alles gut. Oder weil die haben das wirklich aus einer technischen Sicht angeschaut und gesagt, hey, ich stelle das Tool zur Verfügung, die Leute können jetzt Online-Meetings machen, die Leute können chatten. Aber man hat dann ein paar Jahre später oder ein paar Monate später gesehen, oh, hoppla, da ist ja ein richtiges Chaos, ich muss plötzlich mehr bezahlen, weil die Speicherkapazität aufgebraucht ist. Hoppla, Microsoft Teams ist nicht mehr gratis, weil die Pandemie vorbei ist. Oh, was mache ich jetzt? Oh, jetzt habe ich Leute, die nicht, jetzt habe ich Datendubletten und Tripletten und Quadrupletten, wie man das nennt, ich weiß nicht mal, die sich dann einfach historisch gegeben haben, oder? Und selbst wenn man nochmal weiter zurückdenkt, wie viele Unternehmen sind zu dir gekommen und gesagt, ich habe einen File-Share, der ist historisch gewachsen. Es ist mit Teams und SharePoint genau dasselbe. Und das liegt eben daran, weil eben keine gute Datenkultur gepflegt wird. Mal technischen Seiten beiseite gelegt mit Governance und so weiter. Lifecycle Management blenden wir jetzt mal aus. Sondern es geht ja rein um die Datenkultur. Und gerade wenn man über KI spricht, dann ist ja die Datenqualität so extrem wichtig. Die Leute müssen verstehen, dass Daten ein absolut wertvolles Gut sind und es braucht eine gute Datenkultur innerhalb des Unternehmens, wo die Daten gepflegt werden, wo man versteht, wie die Leute genau mit den Daten arbeiten, wie sie sie löschen, wie sie sie speichern und so weiter. Und das geht natürlich noch viel weiter als Prompting oder Copilot. Es ist so viel, was man da beachten sollte. Schlussendlich sage ich immer, Copilot ist definitiv kein technisches Projekt. Es ist ein Change-Projekt. Es ist ein Menschenprojekt. Und wer das nicht verstanden hat, der wird lange brauchen, bis er KI wirklich nutzen kann und sich wirklich auch die nicht ganz so günstigen Lizenzkosten, muss man ja auch sehen, die nicht ganz so günstigen Lizenzkosten dann irgendwann mal auch rechnen, weil man sich eben genau diese Zeit einspart, die man sich erhofft von der KI.
Das stimmt, wobei diese Kostendiskussion, die hat man natürlich ganz am Anfang immer direkt, wenn es um Copilot geht, weil wir ja zwei Themen da haben. Also einmal sind sie schon relativ, sie erscheinen teuer mit knapp, glaube ich, 28 Euro so um die Dreh. Man muss aber mal schauen, dass 28 Euro ja gar nicht viel Geld ist. Ne? Also wenn wir dann mal auf den Worktrend-Index vielleicht kommen heute, da ist eine Übersicht drin, wie viel verschiedene Nutzergruppen sagen, dass sie sich Zeit ersparen. Ne? Und selbst die Skeptiker, die so gut wie nie etwas mit KI machen, sagen, dass sie pro Woche maximal 30 Minuten sparen. Und wenn ich mir das mal hochrechne, das sind ja 2 Stunden für die Skeptiker im Monat. Und ich glaube, die 2 Stunden sind ja schon teurer als diese 28 Euro. Also diese ganze Kostendiskussion ist eigentlich relativ schnell widerlegt, wenn man es richtig macht. Ne? Und wenn man es möchte. Aber es ist natürlich immer ein Vorwand.
Ist auch sehr konservativ gerechnet. Also 30 Minuten pro Woche. Ich glaube, wirkliche Power-User, die wirklich verstanden haben, welche Use-Cases sie haben und welche Prompts sie dafür nutzen, die holen garantiert mehr raus als 30 Minuten pro Woche. Garantiert.
Definitiv. Ja, also in dem Worktrend-Index, wo wir jetzt immer noch nicht hingesprungen sind thematisch, wird ja auch von den Power-Usern gesprochen, was die alleine einsparen.
Ja, es ist absolut so. Also beim Management-Summary des Worktrend-Index geht es ja mehr darum, wie stark, dass sie sich befähigt fühlen, wie motiviert, dass sie sind, wer denkt, dass KI ihnen wirklich eine Hilfe ist. Und das sind ja weit über 90% bei allen Fragen.
Ja.
Klar, jetzt könnte man es noch runterbrechen und sagen, okay, was bedeutet das in messbaren Größen? Weil das ist ja das, was Geschäftsführer, CFOs interessiert. Was spare ich mir an Zeit? Was spare ich mir an Geld? Was ist mein ROI? Weil schlussendlich sind wir im Business. Und im Business geht es darum, dass wir Gewinne maximieren und Aufwände reduzieren.
Ist so. Ich habe jetzt hier die Passage gefunden. Ne? Skeptiker sagen, dass sie durch KI 10 Minuten oder weniger pro Tag sparen. Also sind sogar 50 Minuten pro Woche. Also wir reden hier über 200 Minuten, also knapp 3 Stunden pro Monat. Also damit ist ja schon alleine die Copilot-Lizenz quasi wieder rein. Wobei das natürlich von meiner Seite her eine sehr blauäugige Kostenbetrachtung ist. Ne? Weil man muss ja sehen, das müssten die meisten Leute ja auch verstanden haben. Du hast es ja gerade gesagt, Datenqualität. Man führt ja kein KI-Projekt ein, nur indem man Lizenzen einkauft. Ne? Also diese Change-Begleitung, Datenaufbereitung, das kann ja alles Geld kosten und wird Geld kosten. Also das muss so real muss man dem entgegenblicken. Ne?
Was der Worktrend-Index eben nicht zeigt, ist, wie gut das die Datenqualität bei diesen Firmen sind, die da befragt wurde. Haben die Sensitivity-Labels, haben die Retention-Labels, haben den Lifecycle dahinter? Wie wird Purview genutzt? Was für Daten sind im SharePoint? Und so weiter. Das sind ja alles Informationen, das sind richtig zentrale Informationen, die dann nicht beleuchtet oder angezeigt werden. Und ich bin der Meinung, oder genau das, was du gesagt hast, wenn man in die Datenqualität und in die Datenkultur investiert, dann sagen die Skeptiker, ich spare mir nicht nur 10 Minuten pro Woche, sondern ich spare mir vielleicht 30 Minuten pro Woche. Und so steigern wir das. Weil eben, es braucht schon eine gute Datenqualität.
Ja, das ist ein echt guter Punkt, den du gerade gebracht hast, dass man vielleicht ein bisschen getreu dem Motto, traue nur Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Ne? Ist es ja trotzdem eine Statistik, die von Microsoft rausgegeben wurde. Ich bin mal so ehrlich, ich habe noch nicht so stark hinterfragt, woher die Daten kamen, von welchen Firmen. Aber zumindestens, wenn Microsoft diese Daten hat, schauen wir mal, ich glaube, über 31.000 Menschen über 31 Länder wurden gefragt. Wahrscheinlich aber trotzdem alles Managed Partner von Microsoft. Die sind natürlich ein bisschen mehr.
Also, das ist ja alles okay, Thorsten. Das ist ja alles okay, Thorsten. Die Quantität ist ja wichtig, damit es empirisch erhoben wird. Das verstehen wir, glaube ich, alle. Aber es fehlen Parameter, wie eben Datenqualität, Datenbestand, um das wirklich beantworten zu können. Darum, der Worktrend Index ist ein guter, wie soll ich sagen, es ist ein guter Index, wie das der Name eigentlich sagt, aber wir dürfen den nicht zu stark als gegeben betrachten, weil wir die Rahmenbedingungen nicht kennen. Und ich glaube, das kennen wir aus unserer jahrelangen Erfahrung, die wir haben, die du vor allem hast. Jedes Unternehmen ist anders, jedes Unternehmen hat eine andere Ausgangslage, jedes Unternehmen hat eine andere Arbeitskultur und entsprechend hat KI auch einen anderen Impact auf jedes andere Unternehmen.
Ja, 100%. Was mich bei dem Worktrend-Index, was mich da noch überrascht hat, da ist eine Grafik drin, eine sehr schöne Grafik, über welche Generationen das schon nutzen. Und das ist total verrückt. Also es ist tatsächlich nicht nur dass die Jüngsten, sage ich mal, also Generation Z, das nutzt bis Generation X, sondern dass sogar unsere, wie nennt man sie, Babyboomer dort, ne? Also schade, dass Alex nicht dabei ist, der ist nämlich so ein Baby, nee, ist noch kein Babyboomer, der ist Generation X. genau. Dass das natürlich so breit und relativ homogen genutzt wird. Also da gibt es keine Ausreißer irgendwie, dass eine Generation Z das jetzt irgendwie zu 90% nutzt und die Babyboomer nur zu 30%. Nee, die liegen alle so zwischen 73-85%. Das ist super genial.
Also mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, diese Altersfrage, die ist sowas von überholt. Ich meine, wenn ich wieder das Beispiel nehme von Teams SharePoint, weißt du, wie viele Geschäftsführer und IT-Leiter sagen mir mittlerweile, dass ältere Leute, in Anführungs- und Schlusszeichen, besser mit den Tools umgehen können als die Jungen? Also das ist ein Mythos, der sich während Corona ein bisschen manifestiert hat, habe ich das Gefühl. Aber der stimmt überhaupt nicht, der wurde nicht belegt. Und deshalb ist das für mich wie, es ist eine spannende Grafik, aber es überrascht mich nicht. Weil das ist ein Mythos.
Okay. Wobei ich das, da hätte ich natürlich jetzt gegenhalten können. Ne? Du weißt schon, wann SharePoint rauskam. Ne? Und das ist klar.
Dass
dass die Leute, also ich habe auch noch einen SharePoint-Server 2003 installiert, damals auf Servern oder mit 2007.
Ich spreche 2020, okay. Ab 2020. Vorher kann ich nicht mitreden.
Okay. Nee, aber gebe ich dir recht. Ne? Liegt aber auch vielleicht ein Stück weit. Also das mit dieser AI-Geschichte liegt aus meiner Sicht auch ein Stück weit daran, dass es halt vor keinem Medium Halt gemacht hat und überall angekommen ist. Also es ist ja, da kann man sich ja gar nicht davor verstecken, vor diesem Thema AI. Und es ist eben eine sehr spannende Geschichte, wo jeder auch für sich selbst damit seine Erfahrung machen kann. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sich das so breit schon ausgebreitet hat. Da kommen wir vielleicht auch mal bei diesem Worktrend-Index, bei diesen schönen Grafiken, da ist mir ein Wort, eine Abkürzung ist mir aufgefallen, da musste ich sehr, sehr schmunzeln, nämlich Bring Your Own AI. Da will Microsoft wahrscheinlich Trendsetter sein.
Die ist mir definitiv auch ins Auge gestochen. Es geht ja Bring Your Own Device, BY oder BYOD und jetzt ist BYOAI. Microsoft, also eins muss ich sagen, die Marketingabteilung von Microsoft ist sehr kreativ und die machen ziemlich gute Arbeit. Das muss ich denen wirklich lassen. aber es ist ja so, ich meine, nicht jedes Unternehmen hat Copilot lizenziert und auf was greift man zurück? Auf ChatGPT. Das ist ja faktisch. Bring your own AI. Da gibt es Privatleute, die können das kostenlos nutzen oder die haben das sogar lizenziert teilweise. Ich kenne einige in meinem Umfeld ChatGPT lizenziert haben, die Premium-Funktionen. Aber faktisch ist das Bring Your Own AI. Und darum finde ich es auch wichtig, dass genau dieses Thema in den Worktrend-Index reinkommt. Weil ich höre es von sehr vielen Unternehmen, die ich betreue oder mit denen ich in Kontakt stehe, dass die Leute sagen, hey, ich gehe auf ChatGPT, ich habe Copilot noch nicht, aber ich nutze ChatGPT. Ich lasse mir dort irgendwelche Texte generieren. Klar hat es natürlich nicht die Power wie Copilot mit der ganzen Integration in M365, aber die Leute nutzen es.
Aber eins muss man mal sagen, weil du sagst ja, Microsoft hat so eine geniale Marketingabteilung. Die schaffen es natürlich auch, ein absolutes Problem aus meiner Sicht als Trendwort darzustellen. Weil Bring Your Own AI bringt ja was anderes noch mit, nämlich auch Probleme und Risiken. Also das. Was resultiert denn daran, dass jetzt irgendwie eine Sekretärin, wer auch immer, die halt sehr viel schneller sich Texte, was auch immer, generieren lässt, nutzt halt im Arbeitsumfeld auf einmal vielleicht nicht freigegebene Software, die nicht mal aus Datenschutz, auf Datenschutzbasis quasi geprüft wurde. Ne? Und dann werden auf einmal vielleicht da Kundendaten rein kopiert in die Own AI. Und das ist natürlich wieder ein Problem. Also das verschleiert das so ein bisschen aus meiner Sicht hier, ne?
Das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ich hatte, glaube ich, noch keine Session und kein Webinar, das ich über Copilot gehalten habe, wo nicht mindestens einmal die Frage nach dem Datenschutz oder die Datenhoheit gekommen ist. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung für Unternehmen, das zu adressieren. Und ich habe jetzt bisher aus meiner Erfahrung diesbezüglich noch nichts in diese Richtung gehört, dass jetzt zum Beispiel ChatGPT als Webadresse geblockt wurde. Das habe ich bisher noch nicht gehört. Was ich aber von einem Kunden von mir gehört habe, ist, dass der sich eine Open Source KI-Lösung sich zugetan hat in dem Sinne und darauf seine Policies deployed hat, darauf seine Daten, also hat eine Schattenablage gemacht und dorthin seine Daten in diese Open Source KI einzubinden oder eingebunden hat. Und auch das, wie soll ich sagen, dem Kunden war das nicht mal bewusst, dass Copilot ja mit diesen integrierten Datenschutzrichtlinien kommt. Also ich meine, gerade wenn wir von diesen Lizenzen sprechen, diesen 28 Euro oder 30 Dollar oder wie viel das auch immer sind, da habt ihr nativ datenschutzkonforme, DSGVO-konforme Richtlinien integriert. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, wo eure Daten hingehen, wo der ganze Prozess hingeht. Und auch was Copyright betrifft, das war auch mal eine Frage, die ich erhalten habe. Wenn ich ChatGPT nutze, da kann OpenAI diese Daten nutzen, ihr LLM zu trainieren.
Das kannst du ausschalten seit neuestem Jahr.
Das kannst du ausschalten, okay, das war ist jetzt ziemlich neu, genau. Ja. Und das zweite Thema ist ja auch die generierten Inhalte. Wer hat jetzt Anrecht drauf? Kann OpenAI meine generierten Inhalte als ihr Eigentum betrachten? Oder nicht? Ist eine ungeklärte Frage für mich. Im Copilot ist es klar. Der Copyright liegt beim Unternehmen und nicht bei Microsoft. Microsoft hat kein Anrecht auf die generierten Inhalte.
Und sie trainieren ihr Modell ja auch nicht mit deinen Unternehmensdaten. Ne? Also das kommt ja dazu.
Korrekt. Absolut. Das ist absolut richtig.
Ja.
Das ist absolut richtig. Oder? Und auch deshalb, der Work Trend Index, spannend, ist definitiv, aber immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Oder auch mit diesem Trendwort, Bring Your Own AI. Da hat man extrem viele datenschutzrechtliche Themen, die man da adressieren muss. Begonnen mit der ganzen Verwaltung. Wie kann ich das steuern? Wie kann ich steuern, was meine Mitarbeitenden dafür Prompts eingeben? Wie kann ich steuern, dass meine Policies angewendet werden in einer öffentlichen Webseite? Und das ist ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Absolut.
Krass, da sind wir jetzt schon durch den Worktrend-Index einmal durch. Aber den kann ich trotzdem jedem empfehlen, mal sich da reinzuarbeiten, weil der hat echt viele, viele Insights, die man da rausliest.
Auf jeden Fall.
Ich habe das heute gemacht. Ich will mal kurz schauen, ob wir da irgendwas übergangen haben. Aber ich meine, eine spannende Aussage fand ich da drin, was das Thema Arbeitskräfte angeht. Und zwar 71% der Führungskräfte stellen lieber wenig erfahrenere Mitarbeiter ein, jedoch mit KI-Kenntnissen, als viel erfahrenere Mitarbeiter, die keine KI-Kenntnisse haben. Das ist schon eine krasse Aussage.
Boah. Ja, das ist echt eine krasse Aussage.
Und noch eine zweite. Ja, die zweite ist noch. Die ist aber ein bisschen bedenklich, sage ich mal. Aber es sind ja alles amerikanische Aussagen, sage ich mal. Da ist es noch ein bisschen anders als hier. Nachwuchstalente erhalten jetzt viel mehr Verantwortung, weil sie mehr an die KI delegieren können. Heißt, kümmere dich, du hast ja jemanden, den du fragen kannst jetzt. deswegen so ein bisschen amerikanische Aussagen.
Ne? Also ja, und das ist generell ein Thema, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, es ist richtig und wichtig, junge Talente, die ein gewisses Skillset haben, zu rekrutieren und aufzubauen. Im besten Fall stärkt ja das die Nachhaltigkeit und den Wissensaufbau im Unternehmen. Im schlechtesten Fall hast du einen Jobhopper. Aber wir dürfen auf keinen Fall die, ich sage es mal, erfahrenen Leute unterschätzen, weil die mussten sicher die Erfahrung auch aufbauen. Und wer sagt dir, dass junge Talente schneller, besser mit KI umgehen können oder lernen können als Ältere. Weil die Älteren haben Erfahrungen, die haben wahrscheinlich schon Veränderungen durchgemacht, die haben neue Technologien probiert, die haben sich schon x-mal mit neuen Situationen zurechtfinden müssen. Und die haben Erfahrungen und die können, wer sagt denn, dass ich, wenn ich jemand Älteren oder Erfahrenen einstelle, dass der nicht gleich schnell auf den Zug aufspringt und KI nutzt? Wenn er gewillt ist und die Erfahrung dazu hat? Boah. Also es ist schon gefährlich generell, nicht mal in Bezug auf KI, sondern es ist generell ein bisschen eine Gefahr, dass man nur noch an junge Talente denkt und die Erfahrenen, wo super qualifiziert sind, super motiviert sind, super offen sind für neue Technologien, wie zum Beispiel KI, dass die außen vor gelassen werden. Und das ist ein gefährlicher Trend aus meiner Sicht. Ich selbst bin ja noch relativ jung, ich bin 31 Lenze, aber ich denke auch, wenn ich dann irgendwann in 10, 20 Jahren an der gleichen Stelle bin und jedes Mal wird mir irgendein jungen Schnaufer da vorgezogen, böse gesagt, der vielleicht ein anderes Skillset hat als ich, aber die Erfahrung nicht. Ist auch nicht schön.
Ja, ja. Also es sind noch ein paar mehr fragwürdige Aussagen da drin, die ich da rausgefunden habe. Wir hatten ja auch diese Woche auf dem M365 Summit in dem Expert Circle am Nachmittag, hatten wir eine Frage, die hast du ja wunderbar beantwortet. Wie geht man dabei vor, wenn man mal hier Copilot-Lizenzen zuweist den Mitarbeitern? Ne? Und die hast du eine extrem gute Antwort gegeben, die habe ich noch im Hinterkopf. Dazu, glaube ich, gesagt, dass man natürlich das über den Anwendungsfall gesteuert machen sollte, über einen Prozess, den man etabliert da drauf. Das fand ich super genial, deine Antwort. Und ich hätte dazu noch gesagt, es ist aber auch ein ethisches Thema. Ne? Also lässt man Mitarbeiter außen vor quasi und hat man dann Mitarbeiter verschiedener Klassen da sitzen, weil die einen produktiver sind als die anderen, aber die verdienen mehr als die anderen und. Das sind Themen, die man beachten muss.
Das mit dem Nachbar fand ich noch cool, dass du gebracht hast, oder? Mein Tischnachbar, der hat Co-Pilot, die schaut ihm über die Schultern und wird dann eifersüchtig, oder? Das war auch noch ein sehr guter Punkt, den du da in deiner Antwort gemacht hast.
Ja, und die Studie, die hat nämlich noch eine Zahl, die ich rausgelesen habe. Unternehmen in den USA zumindest vernachlässigen ihre eigenen Mitarbeiter im Thema Schulung. Und da gibt es so eine Zahl drin, nur 39% der Mitarbeiter haben überhaupt Trainings im Umfeld von Generative AI erhalten und nur 25% der Firmen planen Schulungen in dem Bereich. Und das ist für mich das fühlt sich ja fast an wie diese Servicewüste da draußen. Ne? Also mit dem Thema Neukunden sind wichtiger als Bestandskunden. Und dann hast du hier eben neue Mitarbeiter mit KI-Kenntnissen sind wichtiger als die Mitarbeiter, die sie nicht haben. Und das finde ich einen gefährlichen Trend.
Das ist kein Trend, das ist meine persönliche Erfahrung. Ich hab's jetzt zu Beginn angesprochen. In Change wird kaum investiert, in Schulungen wird kaum investiert. Man denkt sich, ich mache 3 Stunden Schulung für die Leute zum Thema und dann können die das schon. Und das ist so fern von der Realität. Also diese Zahl überrascht mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde die sogar hoch. Ich finde die Zahl persönlich sogar hoch. Es ist tatsächlich schade, ja. Es ist tatsächlich schade. Meine Erfahrung zeigt, dass ich kann da wirklich aus dem Nähkästchen sprechen. Wenn wir jetzt ein Projekt haben, egal ob es jetzt Teams, SharePoint oder Copilot ist, und das kostet 50.000 Euro, dann ist der Change-Anteil höchstens 10%. Höchstens. Und eigentlich müsste er 40-50% sein. Weil egal, ob du jetzt eine Teams Governance einführst, egal, ob du jetzt Copilot einführst, egal, ob du jetzt eine Datenmigration nach SharePoint machst, das bedeutet, dass sich unsere Arbeitsweisen verändern. Verändern. Und das ist das Stichwort oder das ist das Zauberwort. Und weil es sich verändert, müssen wir auch sollten wir als Unternehmen auch in die Veränderung investieren. Und das geschieht einfach zu wenig. Also für mich persönlich, mich überrascht das nicht. Ich finde die Zahl wirklich sogar noch hoch. Ich hatte gerade letztens einen Kunden, die haben ein neues Zeiterfassungstool eingeführt. Da hat die interne Assistentin eine Stunde die Schulung gegeben und ein Handbuch verteilt. Das war's.
Ja, okay. Also für viele macht das ja auch Spaß. Ne? Also für dich oder mich oder Fabian oder wer auch immer. Wir fuchsen uns ja gerne in neue
Software
rein. Ne? Aber Mitarbeiter, die eigentlich, sage ich mal, ja, denen ihre werthaltige Arbeit was anderes ist als diese Software, die da gerade eingeführt wird, für die ist es ein Problem. Die haben die Zeit eventuell gar nicht oder die haben die Zeit nicht, sich in diese Themen reinzuarbeiten. Und da bin ich 100% bei dir. Also das ist, ich hätte gehofft, ehrlich gesagt, dass das Thema Change mittlerweile bei Firmen mehr angekommen ist. Aber schade. Vielleicht ist es ein Thema kleinere Firmen versus größere Firmen, weil ich habe ja auch noch stehen auf der Folie, dass zukunftsorientiertere Unternehmen, wie beispielsweise JB Morgan oder AT&T, die investieren da volle Kanne rein in den Aufbau von Mitarbeitern. Ne? Also das, die können es vielleicht auch, sage ich mal, von ihren Budgets.
Ja, da muss man schon ganz klar unterscheiden zwischen KMU und Enterprise. Also ja. Und Microsoft tendiert ja dazu, den Trendindex und auch generell die Erfolgsstories, die sie haben, das sind ja bei Unternehmen mit 10.000 plus Mitarbeitenden weltweit bekannte, die haben ja gar keine andere Wahl, die haben ja die Ressourcen, die haben das Budget dafür, das Ganze, ja, die ganze Wertschöpfung ist daran gekettet. Und die haben ja die Möglichkeiten, das zu tun. Aber wenn du an KMU denkst mit 200 Leuten, die müssen ihr Business machen und die müssen ihre Zeit gut einteilen. Und da schickt man sie lieber weniger gerne in Schulungen, weil das ist keine Zeit, keine wertschöpfende Zeit. Und das ist halt ein Fehlgedanke, der ist ein bisschen historisch hergeleitet, weil die Überlegung ist ja, wenn ich meine Mitarbeitenden ausbilde, wenn ich mit ihnen Change mache, dann können sie ja in Zukunft ihre wertschöpfende Zeit gezielter und effizienter einsetzen, was dazu führt, dass sie mehr wertschöpfende Arbeit tun können als zuvor.
Ja, ja.
Und dieser Gedanke wird sehr oft nicht zu Ende geführt von den Unternehmen.
Aber du kennst ja dieses Sprichwort, ne? Ich habe keine Zeit, meine Axt zu schärfen, ich muss Bäume fällen. Mhm.
Mhm. Genau. genau. So. Das,
dieses Sprichwort.
Das ist die perfekte Metapher, Thorsten.
Ja. Ja. Okay, siehst du, krass. Du hast mich vorhin gefragt, wie lange reden wir eigentlich in so einer Podcast-Folge? Und da hast du gesagt, länger als 20 Minuten. Länger als 20 Minuten bestimmt nie. Und jetzt sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde. Ich glaube, wir sollten das an Betracht des historischen Tages heute jetzt auch hier an der Stelle einfach zumachen und das zu gegebener Stunde fortführen, weil wir nehmen ja heute am Männertag auf. Ne? Wie heißt das bei euch? Gibt es in der Schweiz auch Männertag?
Ach nee, wir haben Christi Himmelfahrt ist heute. Abfahrt ist heute.
Also,
am Sonntag ist Muttertag, lieber Thorsten. Hast du für deine Mutter schon ein Geschenk parat?
Meine Mutter ist in Urlaub gefahren. Ich hätte ihr sonst gerne was geschenkt.
Ah ja, gut, das ist ja ein schönes Geschenk schon.
Ja, aber ich habe ja hier, ich glaube, bei der eigenen Frau sind die Kinder zuständig, oder? Für die Geschenke? Wie ist das?
je nachdem, wie alt das sie sind.
ich hab heute eine Flasche Gin geschenkt bekommen mit den Bildern der Kinder drauf. Fand ich sehr, sehr
cool. Oh, das ist süß.
Ja,
dann Prost dann für nachher.
Genau, dir das Gleiche. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir mal einfach mal so ein bisschen über dieses Microsoft-Thema und dieses Copilot und drumherum reden können. Mhm. Würde ich gerne fortführen, wenn du Lust hast. Lass uns das einfach jetzt immer mal machen. Vielleicht sogar regelmäßig. War sehr cool. Und ja, und ansonsten kann man vielleicht so als Resümee vielleicht sagen von heute, Firmen da draußen, investiert doch bitte in Schulungen, in so Prompt-Schulungen, wie sie Fabio gibt oder auch wir machen. Fabian ist da auch total cool drin. Ich glaube, in Mitarbeiter zu investieren, in Aufbau, ist nie verkehrt.
Sehe ich genauso. Also auch von meiner Seite hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, Thorsten. Ich würde das natürlich sehr, sehr gerne weiterführen mit dir, weil ich glaube, das Thema, da können wir uns zu Tode diskutieren. Da gibt es so viele Aspekte darin. Und für mich macht es natürlich Spaß, einerseits der Wissensaustausch, weil ich denke, wir können gegenseitig voneinander lernen. Und für mich steht natürlich auch immer im Vordergrund, dass unsere Zuhörer dann auch was davon haben und was umsetzen können, vielleicht auch in ihrem Unternehmen, dass sie auch Wissen aufbauen und dass wir ihnen mit unserem Know-how helfen können. Und von daher, ich finde es super, du hast dir richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Super, ich auch. Dann viele Grüße da draußen und bis nächste oder übernächste Woche.
Macht's gut, tschüss.